Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch mich redest, dass du mir hilfst, das, was dir heute wichtig ist, dass du uns hilfst zu hören. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass das Worte sind, die in unseren Herzen Frucht bringen und uns bereichern und beschenken, uns voranbringen. Danke dafür, Herr. Ich möchte gerne weitermachen mit den Gaben des Heiligen Geistes. Da sind wir ja schon ungefähr ein Jahr lang dran. Und es ist tatsächlich so, dass doch viele Geschwister im Land die Lehre hören von unserer Website. Die möchte ich an der Stelle einfach mal grüßen. Also wir bekommen viel Feedback im Büro, dass Leute gesegnet werden. Und wir wollen uns heute anfangen mit dem letzten Drittel, also mit den Sprachengaben. Wir hatten ja die Offenbarungsgaben und die Kraftgaben schon behandelt und fangen damit heute an über das Thema Arten von Zungen oder Sprachen. Jetzt ist mir bewusst, dass das für uns kein neues Thema ist und wir uns schon lange auch damit beschäftigen und die allermeisten von uns auch in Sprachen beten. Also nehmt das einfach auch als Befestigung eurer Fundamente und als Pflege und Bestätigung. In unserem Dienst stellen wir fest, dass darüber viel Verwirrung ist, über diese Gabe, viel Durcheinander und dass der Feind erheblich viele Festungen errichtet hat, um den Gläubigen irgendwie diese Gabe zu verderben oder am besten gar nichts damit zu tun zu haben und so weiter. Ja, von daher möchten wir uns ganz streng an das Wort Gottes halten. Arten von Zungen oder Arten von Sprachen. Die weitere oder zweite Sprachengabe ist das Auslegen der Zungen oder Auslegen der Sprachen. Und die dritte Sprachengabe ist die Prophetie oder die Weissagung. Also ganz allgemein, Zungen oder Sprachen ist die Fähigkeit, die ein Gläubiger vom Heiligen Geist bekommt, in einer Sprache zu sprechen, die der Gläubige selbst nicht versteht. Und das Auslegen der Zungen oder der Sprachen ist eine vom Heiligen Geist verliehene Fähigkeit, in einer Sprache, die der Sprechende versteht, die Bedeutung der Worte auszusprechen, die zuvor in einer unbekannten Sprache ausgesprochen worden sind. Und Prophetie oder Weissagung ist die Fähigkeit, Worte zu sprechen, die man versteht, direkt, die vom Heiligen Geist gegeben werden. Alle drei dieser Gaben stehen in einer gewissen Weise unter der Kontrolle des Gläubigen. Also wir bestimmen, wann wir anfangen, in Sprachen zu beten. Wir bestimmen, wann wir aufhören. Wir bestimmen, wann wir anfangen, auszulegen und wann wir aufhören. Und wir bestimmen auch, wann wir beginnen zu prophezeien und wann wir aufhören. Natürlich kann das niemand tun, unabhängig vom Geist Gottes. Aber doch ist es so, dass der Gläubige die Entscheidung oder Kontrolle darüber hat, wann er das tut oder wie lange. Und das in Abhängigkeit vom Geist Gottes. Im Wort Gottes sehen wir, dass diese Gabe, in Sprachen oder Zungen zu sprechen, immer oder fast immer gegeben wurde im Zusammenhang mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also wenn die Gläubigen oder die, die durch die Lehre zum Glauben gekommen waren, die Taufe im Heiligen Geist empfingen, dann war das ganz oft eine der Auswirkungen. Ganz kurz, die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, dass ein Mensch, der von neuem geboren ist, eintaucht in den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt von oben herab und erfüllt uns im Innern. Und die Erfüllung des Heiligen Geistes geschieht, bis wir überfließen. Da lese ich uns eine Stelle aus Johannes 7. Da sagt Jesus, Vers 37, wenn jemand durstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Jesus kündigt es an, dass das für den Gläubigen so sein wird, dass von ihm Ströme lebendigen Wassers fließen. Also es muss etwas hineingefüllt werden in einem Ausmaß, bis es überfließt. Und das kommt in dem Beten in Sprachen dann praktisch zum Ausdruck. Und da haben wir auch schon eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen dafür, wenn wir gerne in Sprachen beten wollen, dass wir Durst haben müssen. Jesus sagt, wer durstet, der komme zu mir. Wer schon satt ist, den fordert Jesus nicht auf. Also wir brauchen ein Verlangen danach, wir brauchen Durst. Und dann sollen wir zu Jesus kommen und von ihm trinken. Dann haben wir mehrere Berichte im Neuen Testament. Einmal Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ein weiteres Zeugnis, Apostelgeschichte 10, ab Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Diese Begebenheit ist ja das Ereignis, als Petrus von Gott zu Cornelius geschickt wurde, einem Nicht-Jude, einen Heide. Und deshalb steht hier, dass die, die mit Petrus gekommen waren, außer sich gerieten, weil sie miterlebten, dass der Heilige Geist auch auf Leute ausgegossen wurde, die keine Juden waren. Und das war ein ganz in der Geschichte außergewöhnliches und wichtiges Ereignis. Zum ersten Mal überhaupt kam der Heilige Geist auf Menschen, die keine Juden waren. Und interessant ist in diesem Bericht, dass sie schlussfolgerten, der Heilige Geist muss auf sie gefallen sein, weil sie sie in Sprachen reden hörten. Also zu dieser Zeit war es für die Gläubigen, die mit dem Geist Gottes erfüllt waren, das ganz normale Merkmal, aha, hier betet jemand in Sprachen, aha, der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Das finden wir dann nochmal in Apostelgeschichte 19, ein paar Kapitel später, als Paulus auf Jünger von Ephesus trifft und dieses interessante Gespräch mit ihnen führt. Das möchte ich mal kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 19. Ich möchte das einfügen, dass die Apostelgeschichte nicht nur ein reiner Reisebericht ist von den Aposteln, die halt in verschiedene Regionen gingen, was sie da erlebt haben, sondern die Apostelgeschichte ist in vielen Dingen in der Schilderung der praktischen Vorgehensweise ein Muster und eine Anweisung für uns heute, wie bestimmte Dinge geschehen sollen. In manchen gläubigen Kreisen sagt man, ja, die Apostelgeschichte ist halt nur so ein Reisebericht. Das ist jetzt nicht so wichtig wie andere Sachen im Wort Gottes. Aber es gibt große Schätze dort zu entdecken und es werden uns viele Dinge gezeigt, wo der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass die aufgeschrieben wurden, damit wir ein Beispiel haben, wie Dinge getan werden. Und das ist hier ein sehr starkes Beispiel, Apostelgeschichte 19. Ich lese mal ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und da fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Es ist also legitim und richtig und wichtig, dass man jemanden, der gläubig ist, fragt, hast du auch den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Diese Frage ist absolut aktuell. Und in manchen Gemeinden wird es schon als Affront aufgefasst, dass man sowas fragt. Und man ist der Meinung, also Moment mal, ich habe hier mein Leben mit dem Herrn und wie kannst du das fragen und wie kann man das überhaupt so genau sagen? Wer kann das denn genau wissen, ob der Heilige Geist da ist oder nicht? Also es gibt da sonderbare Argumente, vor allem in diese Richtung, wo man sehr geprägt ist von dem Denken des Humanismus und Denken unserer Gesellschaft. Also meine Beziehung mit Gott ist so meine Privatsache und da kann man eh nie so genau wissen, woran man ist. Ja, also dass da jemand fragt, hast du einen Heiligen Geist empfangen, das wird schon als Provokation aufgefasst. Aber bezeichnend finde ich, hier steht eindeutig, er fand Jünger. Wir reden also nicht von ungläubigen Leuten. Und Paulus hat nicht automatisch vorausgesetzt, ein Jünger hat einen Heiligen Geist. Interessant. Wenn Paulus das nicht vorausgesetzt hat, dann sollten wir das auch nicht. Und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Diese Frage zeigt uns, dass es nicht wahr ist, dass jeder, der gläubig wird, automatisch den Heiligen Geist empfangen hat. Das zeigt diese Frage, oder die würde dann keinen Sinn machen. Es ist so, dass jemand, der gläubig geworden ist, von neuem geboren wird, und es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das steht außer Frage. Und der Heilige Geist kommt zu diesem Gläubigen in Form des ewigen Lebens, in dem Moment, wo jemand von neuem geboren wird. Aber eine Taufe im Heiligen Geist ist ein separates, anderes Erlebnis, und genau das fragt Paulus sie ab. Er fragt die Jünger, und Paulus bezeichnet nur Leute als Jünger, die von neuem geboren sind, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Also wenn das immer automatisch gleich wäre, dann würde Paulus das gar nicht fragen müssen. Und die Jünger waren demütig genug, ihm nicht zu antworten, Moment mal, also was stellst du uns hier für Fragen? Willst du etwa uns unterstellen, uns würde noch was fehlen? Also das ist ja eine Frechheit. Nein, die Jünger antworten aufrichtig, wir haben noch nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und Paulus bohrt tiefer und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Auch sehr, sehr stark in Bezug auf die Taufe, das ist aber heute nicht unser Thema, Paulus fragt auch ab, seid ihr getauft auf den Namen Jesus? Und sie sagen, wir sind auf Johannes getauft. Und die Taufe Johannes hatte die hohe Qualität zur Umkehr. Und Paulus sagt, nicht gut, das kann ich so stehen lassen. Und wenn ihr so die Johannestaufe annehmt, wunderbar. Nein, Paulus sorgt dafür, dass sie in diesen Dingen richtig unterwiesen werden und auch handeln. Und das schöne Vers 5, als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Wunderbar. Und dann, Paulus legte ihnen die Hände auf, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und diese 6 Verse zeigen beispielhaft, so unterweisen wir jeden, der zum Glauben kommt und führen ihn diese Schritte bis zum Ziel, dass sie in Sprachen reden oder auch weissagen. Also das ist ein starkes Muster, was uns hier aufgeschrieben wird, ein Beispiel, wie Paulus gehandelt hat. Und wir sehen auch hier als einer der Auswirkungen, dass der Geist Gottes auf die Jünger kam, dass sie in Sprachen redeten. Denn das ist ja heute unser Thema. Dann habe ich ein paar Schriftstellen herausgesucht, die das nochmal zeigen, in Bezug auf, dass der Heilige Geist uns erfüllt und dass das Ganze zum Abschluss oder zum Höhepunkt kommt durch das Überfließen. Einmal gibt es eine Stelle, Matthäus 43, 34, wo steht, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ich glaube, dass bei einer Taufe im Heiligen Geist, dass sie dann abgeschlossen ist oder vollständig ist, wenn aus der Fülle die in die Person hineingekommen ist, der Fülle des Heiligen Geistes, der Mund überläuft, in der Sprache des Geistes zu sprechen. Das steht da nicht, ne? Dann habe ich das irgendwo falsch kopiert. Aber es gibt diesen Bibelvers, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das ist wahr. Dann haben wir eine Stelle, Jakobus 3. Da Da steht, siehe, auch die Schiffe, die groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, worin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Hier haben wir eine Beschreibung über unsere Zunge und was die Zunge anrichten kann, als ein kleines Organ, was aber große Sachen bewirken kann. Und ich glaube, dass ein Grund, warum wir aufgefordert werden, im Wort in Sprachen zu beten, ist, dass der Heilige Geist die Kontrolle über unsere Zunge übernehmen kann. Beziehungsweise glaube ich, dass es eine Hilfe ist in der Nachfolge als Jünger, dass wir mehr und mehr lernen, unsere Zunge zu zügeln oder zu disziplinieren. Und ich glaube, ein Weg, darauf wachsen zu können oder voranzukommen, ist das Beten in Sprachen. Da gibt es auch in Versen Sprüche 18, da steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Oder Jakobus 3, 8, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Dieser Vers besagt, dass wir mit unserer Kraft, mit unserer eigenen Anstrengung nicht in der Lage sind, unsere Zunge zu bändigen. Ich glaube, das ist ein Grund von mehreren anderen, warum wir vielen Sprachen beten sollen, wenn wir allein sind, weil der Geist Gottes da etwas tut und wir oder uns dabei hilft, Herrschaft ausüben zu können über unsere Zunge. Und das geht auch zusammen mit einer Stelle aus Römer 6, Vers 13, stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also hier sagt das Wort, und da geht es wirklich um unseren Körper, um unsere Körperglieder, also das ist nicht eine rein geistliche Sache, und dass wir unseren Körper ihm zur Verfügung stellen sollen, als ein Werkzeug, nicht zur Ungerechtigkeit, sondern zur Gerechtigkeit. Deshalb glaube ich, dass der Heilige Geist das gerne möchte, dass wir durch das Beten in Sprachen auch mit unserer Zunge unter die Kontrolle des Heiligen Geistes kommen und dass unsere Zunge ihm ausgeliefert werden muss. Ich denke, dass auch dafür diese Gabe gegeben wird, damit der Heilige Geist sie praktisch bändigen kann. Ich hatte schon einige Passagen aus der Apostelgeschichte genannt, dass auch für die Apostel das Zeugnis war, in verschiedenen Erlebnissen, die uns beschrieben werden, dass wenn Leute in Zungen beten, dann der Heilige Geist gekommen ist. Das war das Zeugnis für sie. Und wir lesen auch in der gesamten Neuen Testament keine andere Bedingung oder keine andere Auswirkung dafür, dass die Apostel etwas anderes gefragt hätten oder verlangt hätten, ob denn der Heilige Geist auf Leute gekommen ist oder nicht. Das war ihr Indiz dafür und sie verlangten auch kein anderes Zeichen. Und man findet auch keine andere Indiz oder Beweis für die Taufe im Heiligen Geist im Neuen Testament als das Beten in Zungen. Bei einigen der Ereignisse, die uns beschrieben werden, gerade zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, sind noch andere Manifestationen mit einhergegangen. Und es ist komplett biblisch auch von Manifestationen des Heiligen Geistes zu sprechen. Und da erlebten sie ein starkes Brausen oder einen starken Wind. Sie erlebten, dass sich die Städte bewegte und sie erlebten, dass sie Feuerzungen auf ihren Köpfen hatten. Dann gibt es auch noch Beschreibungen in der Apostelgeschichte, wo es mit Weissagung einherging. Und was wir aber in all den Berichten finden, ist das Beten in Zungen. Und wir können aus dem Zeugnis der Schrift entnehmen, dass ausnahmslos alle Apostel in Sprachen beteten. Also das zu der Frage, das müssen doch nicht alle. Nein, müssen nicht, sollten. Und mir genügt es, wenn ich lese, dass alle Apostel in Sprachen beteten. Das genügt mir, um zu erkennen, dann sollte und muss ich das auch. Wenn die das brauchten, wenn das für sie wichtig war, dann ist das für mich auch wichtig. Wir sollten nicht die Haltung haben, wir sind da heute weiter. Und es gibt ja interessante, seltsame Lehren, wo man sagt, diese Gabe wurde nur zu Pfingsten deshalb gegeben, damit die ganzen unter den Juden lebenden Ausländer sie in ihrer Sprache das Evangelium hörten. Und jetzt, wo wir aber alle eine aufgeschriebene Bibel haben, braucht es diese Gabe nicht, weil jetzt können wir das Evangelium ja nachlesen. Also das ist eine ganz starke Lehre aus dem Bereich der Christen, die so ein bisschen gegen Geistesgaben sind. Und solche Lehren kann man nur glauben, wenn man nicht das Wort in der Breite über diese Fakten studiert. Weil wir haben dann weiter hinten bis hin zum Judasbrief Aufforderungen, die eindeutig grammatikalisch in einer Verlaufsform stehen, dass wir permanent im Geist beten sollen. Also diese Lehre ist falsch, dass das aufgehört hat und heute keiner mehr braucht, weil wir heute eine aufgeschriebene Bibel haben und eben das Evangelium selber lesen können. Und die Aufforderung von Paulus oder auch im Judasbrief sagen klar in der Verlaufsform, dass wir das tun sollen. Und dann schauen wir uns ein paar Stellen an aus 1. Korinther 14. Ich lese mal 21. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und dann sagt Paulus, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weisung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Also das ist ein Segment, die Sprachen sind als ein Zeichen für die Ungläubigen. Das ist etwas, was ab und zu oder gelegentlich geschieht. Und ein Gläubiger spricht in einer unbekannten Sprache und ein Ungläubiger vielleicht aus einer anderen Sprache versteht das oder wird dadurch überführt. Und ich habe solche Zeugnisse schon gehört, dass das hier und da auf der Welt geschieht und dass der Herr diesen Weg gebraucht. Und ich denke, dass der François eins erzählt hat hier, oder war das woanders? Nee, es war hier, ne? Als er das erzählte, dass jemand im Gottesdienst zu lauten Sprachen betete und draußen einer vorbeilief, das verstanden hat. Genau. Ich habe es auch einmal bisher erlebt, dass ich für jemand betete in Sprachen und die Person sehr erstaunt war aus einem anderen Land, dass ich jetzt plötzlich ihre Sprache sprechen würde. Das hätte ich mir zwar sehr gewünscht, aber ja, ich habe es bisher einmal erlebt, dass das wirklich der Heilige Geist so machen kann. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Zeugnis, wenn eine Person, die deine Muttersprache nicht spricht und dich aber in ihrer Sprache plötzlich beten hört, das ist eine ganz starke Bestätigung. Und also da ist irgendwie großes Gewicht dahinter, was der Heilige Geist da macht. Und das ist auch das, was Apostelgeschichte 2,7 beschrieben wird. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Das ist dort geschehen. Also das geschieht gelegentlich. Also gerade wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, ist das auch sehr, sehr hilfreich, in Sprachen beten zu können. Und dann gibt es 1. Korinther 14, 2. Da sagt Paulus, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern redet zu Gott. Denn niemand versteht es, aber im Geist redet er Geheimnisse. Ich denke, das geht unter die Rubrik regelmäßig oder kontinuierlich. Und Paulus sagt, in erster Linie, wir reden in Sprachen zu Gott. Also wenn wir in Sprachen beten, ist es gut und hilfreich, dass wir uns bewusst machen, ich rede jetzt direkt zu Gott. Es geht es nicht um irgendjemand anders, es geht es um mich und um Gott. Und wir reden direkt zu Gott. Gott hört uns in dem Moment zu und ist aufmerksam auf das, was wir sagen. Und Paulus sagt, niemand versteht es, also wir selbst auch nicht, aber wir reden im Geist Geheimnisse. Und das ist ein großes Privileg, was der Heilige Geist uns gibt. Und es ist wichtig, dass wir im Geist Geheimnisse reden. Geheimnisse Gottes, oder die Bibel sagt, dass Gott Geheimnisse aufbewahrt, Er ist geheimnisvoll und da ist ein Gott, der Geheimnisse hat und er möchte, dass wir diese Geheimnisse ergründen. Und ich habe es mal gelesen und das fand ich stark formuliert, dass Gott nicht Geheimnisse vor uns hat, sondern für uns. Das ist ein wichtiger Unterschied, wie man an Geheimnisse herangeht. Wenn jemand ein Geheimnis vor uns hat, dann werden wir nicht versuchen, die zu ergründen, weil dann ist er kein Geheimnis mehr. Und wenn er das vor uns haben will, dann wird er es uns auch nicht sagen. Und viele haben irgendwie so eine Meinung über Gott. Aber Gott, ich glaube, in seinem Wesen ist verankert, dass er Geheimnisse hat, die er für uns aufbewahrt, aber er möchte, dass wir sie ergründen oder nach ihnen suchen, dass wir Zeit und Kraft investieren, seine Geheimnisse offenbart zu bekommen. Er hält Dinge verborgen für dich, nicht vor dir. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir können mit totaler Zuversicht und Glauben zu Gott kommen und wenn wir Geheimnisse beten, glauben, dass es wirklich sinnvolle Dinge sind, die wir sagen, dass es Geheimnisse Gottes sind. Und durch das regelmäßige und kontinuierliche Beten in Sprachen gibt der Geist Gottes uns Offenbarungen. Nicht unbedingt immer in dem Moment, aber ein Gläubiger, der trainiert ist darin und regelmäßig in Sprachen betet, wird über die Zeit Offenbarungen bekommen. Und Gott wird dir, wenn du das tust, Dinge offenbaren aus seinem Wort oder direkt zu dir sprechen, die vorher Geheimnisse waren. Und das ist ein großes Privileg und sehr, sehr auferbauend. Vers 4 steht dann, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und beide Dinge sind wichtig. Es wird ja immer gesagt, na ja, die Bibel sagt ja, wir sollen ja aber viel mehr weissagen. Das ist ja die viel höhere Gabe. Und das ist richtig und wir sollen danach trachten, alle zu weissagen. Aber ehe wir in die zweite Klasse gehen, müssen wir in die erste Klasse gehen. Und wenn alle Apostel in Sprachen beteten, dann glaube ich, dass es prinzipiell so ist, dass das Erste, was der Heilige Geist gibt, ist das Beten in Sprachen. Ich habe noch niemanden im Alltag oder in der Praxis getroffen, der irgendeine Geistesgabe hat und sie auch gebraucht und damit den anderen dient, der nicht in Sprachen betet. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der weissagt, um die anderen zu erbauen, aber das Sprachenbeten ablehnt. Also das Beten in Sprachen ist sozusagen der Eintritt in einen übernatürlichen Bereich. Es ist durch eine Tür zu gehen in einen Bereich der Gaben des Geistes hinein. Und ich glaube, das Beten in Sprachen ist die Tür. Du kommst nicht woanders in diesen Raum. Es gibt nur diese Tür. Leider ist es so, dass Gläubige falsch gelehrt wurden, verkehrte Bücher gelesen haben und misstrauisch sind gegen den Heiligen Geist und noch viel misstrauischer gegen diese Gabe. Und deshalb Argumente gefunden werden, es geht ja vielmehr um Weissagungen, wir sollen ja die anderen erbauen. Und es ist geistlicher Hochmut zu sagen, ich brauche keine Erbauung, ich erbaue nur die anderen. Ich brauche das nicht, ich bin nur für die anderen da. Das klingt sehr schön, aber es ist eigentlich geistlicher Hochmut. Wir brauchen es, uns selbst erbauen zu können. Das ist eine ganz zentrale, wichtige Sache. Ich glaube, es ist ein Kanal, durch den Gott uns auferbaut, dass wir alleine in Sprachen beten. Und deshalb glaube ich, dass die Gabe in Zukunft noch stark an Relevanz zunimmt und wir Zeiten entgegengehen, wo wir das schlicht und ergreifend können müssen, uns selber zu erbauen. Und das ist etwas, was wir nicht sofort auf der Ebene des Verstandes oder des Gefühls wahrnehmen. Wenn unser Geist erbaut wird, müssen wir das nicht sofort fühlen. Ich glaube sehr wohl, dass sich das auswirkt, dass wir das auch fühlen und dass sich das auswirkt auf unseren Verstand. Aber wenn wir im Geist beten, dann wird zuerst unser Geist erbaut. Und wenn ein Geist gesund und stark ist, dann wird sich das auswirken bis hin zu einem gesunden Körper. Also wenn hier steht, dass wir uns selbst erbauen, das ist nicht primitiv oder egoistisch, das ist wichtig. Wie können wir andere erbauen, wenn wir selber am Boden liegen? Gibt es ein starkes Buch von Dr. Michael Brown, Das hat den Titel: Ruhen die Charismatiker im Geist oder liegen sie K.O. am Boden? Ich hatte gesagt, wir beten zu Gott. Wenn wir in Sprachen beten, beten wir vollkommen reine Gebete. Sie sind durch nichts verunreinigt, weder von unseren Vorstellungen oder Gedanken oder was auch immer. Es soll uns bewusst sein, dass wir wirklich direkt zu Gott beten und die direkte Verbindung haben. Unser Geist hat tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und das erbaut unseren inneren Menschen. Und dieser Effekt, dem das auch hat, dass der Heilige Geist Herrschaft übernimmt über unsere Zunge. Dann sagte ich, wir beten Geheimnisse. Und dazu auch Bibelstellen, Sprüche 25,2, da steht, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Und nach dem Neuen Testament sind wir alle Könige und Priester. Es ist das Wesen Gottes, dass es ihm gefällt, dass wir seine Geheimnisse erforschen wollen. Also wir wurden dazu geschaffen, um die Tiefen Gottes zu erfahren. Wir wurden dazu geschaffen, die Geheimnisse Gottes zu erforschen. Und wir wurden wirklich dazu geschaffen, dass wir fortlaufende Begegnungen oder Offenbarungen von ihm erleben. Und ich denke, viele von uns, die länger gläubig sind, haben auch Erfahrung gemacht, dass man bestimmte Schriftstellen 30 Jahre kennt und auch schon in allen Bibeln unterstrichen hat. Und plötzlich kommt ein Moment, da kriegst du eine Offenbarung über diese Stelle, die du schon Jahre kennst und du merkst, aha, jetzt geht das Licht auf. Jetzt weiß ich, worum es hier geht. Und wir sind dazu geschaffen, dass wir permanent Offenbarung haben über sein Wort und über ihn. Das ist sein Wille. Andersherum sagt die Bibel, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Das heißt, wir sollen Gott auf immer neuen Wegen und immer tiefer begegnen. Wir sollen nach den Dingen Gottes suchen wie nach einem Schatz. Und das ist etwas, was dem Herrn Ehre macht. Und ich sage es nochmal, die Geheimnisse Gottes sind nicht unauffindbar. Er hat sie nicht vor uns verborgen, sondern für uns. Und möchte, dass wir sie entdecken und finden. Beispiel von Jesus. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verborg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Also es geht bei dem Geheimnisse Gottes ergründen um die Freude beim Finden, nicht um den Ärger beim Scheitern. Also für die, wo das Glas immer halb leer ist, es geht um die Freude beim Finden. Und Gott offenbart uns wirklich Geheimnisse durch das Beten in Sprachen. Ich möchte Beispiele nennen, welche Geheimnisse das sein können, aber das ist ja ganz sicher nicht vollständig, weil ich ja auch nicht Geheimnisse alle kenne. Aber ich glaube, dass es verschiedene Richtungen gibt und das wird uns ein bisschen helfen, dass es praktischer wird. Ich glaube, dass 5 Arten von Geheimnissen offenbart werden. Das erste, und das steht auch stark im Zusammenhang mit der Gabe der Auslegung, ich glaube, dass er uns mehr Offenbarung gibt, wer er ist. Mehr Offenbarung darüber, wer ist er, was fühlt er, was denkt Gott, auch in bestimmten Situationen. Und es ist tatsächlich so, angenommen, wir hätten alle eine vollkommene Offenbarung darüber, wer er ist, wir wären keine Sekunde mehr traurig und wir hätten keine Sekunde mehr Angst, oder? Hätten wir eine vollkommene Offenbarung, wer er ist, wir würden uns nicht eine Sekunde mehr fürchten, weil wir dann vollkommene Offenbarung hätten, dass er immer treu ist, dass er uns niemals alleine lässt und so weiter. Also eine ganz starke Richtung, Geheimnis werden offenbart, wer er ist. Und das Zweite, glaube ich, was damit im Zusammenhang steht, ist, dass er uns offenbart, wer wir in ihm sind. Meine Bestimmung in Jesus, meine göttliche Bestimmung. Wenn du viel in Sprachen betest, glaube ich, dass du über dir selber die Geheimnisse prophezeist, wie er dich sieht. Und dass du den Plan Gottes über dir prophezeist. Das ist ein weiterer Anreiz, viel in Sprachen zu beten, auch wenn du den Plan jetzt noch nicht kennst. Und in bestimmten Bereichen ist es vielleicht gut. Und bestimmte Teile betreffen dein Leben in 20, 30, 40, 50 Jahren. Aber es ist wichtig, dass wir über uns selber seinen Plan prophezeien. Und hier ist es auch clever von Gott, dass wir es noch nicht verstehen. Weil bei manchen Dingen, die Gott geplant hat, hätten wir, denke ich, heftige Einwände. Dass das alles gar nicht geht, dass wir das alles gar nicht schaffen, dass das alles nicht passt und dass Gott sich lieber einen anderen sucht und so weiter. Insofern, das Argument der Gegner des Sprachenredens, ja, da bleibt da der Verstand fruchtleer. Lob und Dank. Lob und Dank, dass der Verstand fruchtleer bleibt, wenn wir Geheimnisse Gottes beten. Weil wir bewegen uns auf der Ebene des Geistes und dort ist unser Verstand nicht wirklich hilfreich. Unser Verstand ist wichtig und da muss vom Heiligen Geist durchdrungen sein und gelehrt und geleitet sein. Also wir geben unseren Verstand nicht an der Kasse ab. Aber wir können nicht auf der Ebene des Verstandes die Pläne und die Geheimnisse Gottes durchdringen. Also so glaube ich, dass Offenbarung kommt, wer bin ich in ihm? Und es kommt Offenbarung über seinen Plan. Für mich persönlich, für meine Familie, für meine Gruppe, für den Bereich, wo ich einen Dienst habe, wo auch immer. Ich glaube, dass es Zeiten geben kann, wo wir für bestimmte Dinge beten, Beispiel eine schwierige, angespannte Situation in unserer Arbeit. Und du kannst dir Zeit nehmen, ganz gezielt dafür in Sprachen zu beten. Und ich empfinde es stark ermutigend, weil in manchen Situationen sind unsere eigenen deutschen Worte relativ schnell am Ende. Aber wenn wir in Sprachen für eine Situation beten, dann beten wir die volle Breite, die der Heilige Geist darüber denkt und hat. Das ist in jedem Falle mehr, als wir wissen und denken. Und ich glaube, dass so Situationen verändert werden. Ein weiterer Punkt oder Geheimnis, was Gott offenbart, glaube ich, dass es ein Werkzeug ist für kraftvolle Fürbitte, dass wir speziell für Menschen in Not beten oder die uns auf dem Herzen sind und dass wir ja auch dort 100% geistgeleitet beten können, dass Veränderungen kommen und dass eben das kommt, was der Herr will. Eine Folge aus dieser Art von Fürbitte in Sprachen für andere Menschen, glaube ich, dass der Heilige Geist Situationen kreiert von Begegnungen, von bestimmten Momenten, wo wir vielleicht auch Zeugnis geben können, wo es ein Gespräch geben kann und wo wir mit Erkenntnis ausgestattet sind oder wo uns Gott was offenbart, was noch nicht passiert ist, aber passieren wird. Das ist also ein Bereich von Fürbitte, die dadurch kraftvoller werden kann. Und der fünfte Punkt, Geheimnisse Gottes, die offenbart werden durch diese Gabe, dass wir die Dinge beten, die Gott will, ähnlich dieses geistlichen Prinzips, dass durch das gesprochene Wort geistliche Dinge gebaut werden. Also wir hatten uns Schriftstellen angeschaut, die sagen, dass in der Zunge sehr viel Macht ist. Dass das kleine Ruder an dem riesigen Schiff doch die Richtung des ganzen Schiffes bestimmt. Oder dass diese kleine Flamme einen riesigen Wald entzünden kann. Und es ist tatsächlich so, dass durch gesprochene Worte geistliche Dinge gebaut werden. Das sehen wir schon in der Schöpfung, wo Gott gesagt hat, es werde Licht und in dem Moment das in Existenz kommt, was er spricht. Und das ist eine Eigenschaft, die Gott hat, und die ihn auszeichnet als Gott, dass er etwas spricht, was in dem Moment existiert. Wenn wir also in Sprachen beten, dann haben wir das Privileg, uns in derselben Schiene zu bewegen, in demselben Prinzip. Wir sprechen Dinge aus, deshalb soll das auch akustisch hörbar aus unserem Mund kommen. Und dadurch kann der Herr diese Worte gebrauchen, um gemäß der Worte etwas zu bauen. Etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Also das Beten in Sprachen hat einen schöpferischen Aspekt und hat etwas mit diesem Prinzip zu tun, was von Gott selbst kommt, dass er sagt, es werde Licht und zack, war eine Sonne. Also die Sonne, nicht eine Energiesparlampe. die so schön fort grünes Licht im Raum verteilt, wo alle, die im Raum sind, aussehen, als wären sie gerade gestorben. Es ist in Albanien immer sehr ermutigend, wenn du abends in den Trinkhallen von der Decke so ein Draht hängt mit so einer Energiesparlampe. Das sieht immer richtig schlimm aus, dieses kalte grüne Licht. Also Gott hat durch das Es werde Licht die Sonne erschaffen. Und in dem Prinzip dürfen wir uns bewegen, wenn wir in Sprachen beten. Dann haben wir das Zeugnis, dass Paulus von sich selber sagt, dass er mehr in Sprachen betet als alle anderen. Und das, denke ich, hat einfach auch den Zusammenhang damit, dass er mehr Offenbarung hatte als die anderen Apostel. Und dass die meisten Briefe mit ganz viel Offenbarung über das Reich Gottes von ihm sind. Und dass Paulus schon zu seiner Zeit in Briefen bestimmte Dinge beschreiben konnte, bestimmte Irrlehren, falsche Lehren nennen konnte, die auch heute aktuell sind. Ich glaube, dass er das alles gesehen hat und Offenbarung darüber hatte, hatte etwas damit zu tun, dass er mehr in Sprachen betete als alle anderen. Also zusammenfassend, wir beten in Sprachen und reden Geheimnisse Gottes und dadurch werden Dinge in unserem Geist freigesetzt. Und wir werden sozusagen mit seinen Realitäten verbunden und empfangen diese in unseren Herzen. Ja, ich will das mal so aussprechen. Ich glaube, dass eine Gemeinde, die in Sprachen betet, persönlich sowohl auch zusammen, dadurch zu einer apostolischen Gemeinde wird. Das glaube ich. Ja, weitere Auswirkungen des regelmäßigen Betens in Sprachen. Ich denke, dass es auch ein Weg ist, wie wir unsere eigene Stärke ablegen und anstelle unserer eigenen Stärke Gottes Möglichkeiten in uns kommen und seine Kraft und seine Möglichkeiten in uns zunehmen. Epheser 6,10 fordert uns dazu auf, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also wir sollen stark sein in ihm und in der Macht seiner Stärke. Unsere eigene Stärke oder Fähigkeit sind oft nicht verwendbar fürs Reich Gottes, bis dahin, dass es sogar ein Hindernis darstellt. Also das glaube ich, dass es das Beten in Sprachen ein Werkzeug ist, auch für uns eigene Stärke abzulegen. Die Überzeugung, was wir von Herrn reisen können, was wir leisten können und anstelle dessen kommt, wir sind abhängig und aus seiner Gnade heraus und aus seiner Stärke heraus tun wir Dinge. Und dann denke ich, dass es auch ein Werkzeug ist auf dem Weg der Heiligung und Charakterveränderung. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und 2. Korinther 7, 1. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Oder Galater 5, Abvers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Also auch in dem Bereich, wo wir einen geistlichen Kampf zu führen haben, nicht das zu tun, was unser Fleisch will, haben wir aus uns heraus keine Kraft, das nicht zu tun, was wir tun wollen. Und selbst Paulus sagt das von sich, das, was ich nicht tun will, tue ich, und das, was ich tun will, tue ich nicht. Außer im Geist. Und die praktische Anwendung im Geist, das Richtige zu tun und das, was unser Fleisch will, nicht zu tun, ist viel in Sprachen zu beten. Bis hierher ist der ganze Bereich das Beten in Sprachen für dich oder mich persönlich in meinem Gebetsleben. Das ist das, was ich tun soll. Und wir haben eine Menge Dinge gehört, welche Frucht das hat, wie gut das ist. Insgesamt, ich glaube einfach, dass das Gott ganz bewusst und wohlüberlegt genauso gemacht hat, dass er die Tür hinein in das Übernatürliche durch die Tür des Sprachenbetens so gemacht hat und so will. Und dass es in dem Bereich der Gaben des Heiligen Geistes keinen anderen Eingang gibt als dadurch. Weil diese Gabe uns doch in einem gewissen Maße Demut abverlangt. Ganz besonders, wenn wir das neu empfangen und so die ersten Silben formen und das komisch klingt und unser Verstand Achterbahn fährt und nicht weiß, was er jetzt damit anfangen soll. Und Gott wollte das genauso. Es ist ein ganz tiefer Sinn dahinter, dass der Heilige Geist sagt, durch diese Demutsgeschichte des Sprachenbetens, was für den menschlichen Verstand so dumm erscheint, so seltsam, nur dadurch ist der Eingang zu den anderen Gaben des Geistes. Ich glaube, dass Gott das wohl überlegt hat, um das genauso zu machen, weil ja, damit auch alle anderen Gaben des Heiligen Geistes eingebettet sind in dieses ich weiß es nicht, du weißt es. Ich bin nicht der Schlauste, du bist schlauer. Und es ist sinnvoll, dass ich Dinge bete, die ich nicht verstehe. Das macht absolut Sinn. Also das ist eine starke Hilfe, vor allem für die, die sehr stark vom Verstand her ihre Nachfolge leben. Ich sage immer, in den Gebetszeiten, das Beten in Sprachen ist so das Flugzeug auf der Rollbahn, alle sitzen drin und es nimmt Fahrt auf und es gibt schon Schub in den Triebwerken und das Beten in Sprachen ist der Moment, wo es abhebt, wo es dann fliegt, der Moment ins Übernatürliche. Deshalb möchte ich euch sehr ermutigen und ich weiß, viele von euch tun das schon, wenn ihr betet in euren Gebetszeiten, betet regelmäßig in Sprachen. So, dann möchte ich natürlich noch andere Schriftstellen nennen, dass das vollständiger wird. Und zwar 1. Korinther 12 wollen wir uns anschauen. Ich bin so dankbar, dass Paulus diese Offenbarung vom Herrn bekommen hat. Stellt euch vor, wir hätten die Korintherbriefe nicht. Was wüssten wir über Geistesgaben? Also 1. Korinther 12, ziemlich am Schluss, ich lese mal ab 28. Hier sagt er, die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Also er sagt hier, dass Gott der Gemeinde diese Dienstgaben gegeben hat, Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Gabe der Heilungen und dann kommt auch Arten von Sprachen. Und dann kommt die Frage, sind etwa alle Apostel? Das steht zwar hier nicht geschrieben, aber die Antwort ist nein. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben alle Gaben der Heilung? Nein. Reden alle in Sprachen? Nein. So, jetzt müsste die Frage im Raum stehen, ja, was ist denn nun? Reden nur alle in Sprachen oder nicht? Na? Und dieses Ding möchte ich gerne versuchen aufzulösen. Ich glaube, dass Paulus in diesen Kapiteln in Bezug aufs Sprachengebet über zwei verschiedene Arten von Sprachen redet. Die Auflistung, die wir hier gelesen haben, sind Dienstgaben an die Gemeinde. Das Reden in Sprachen ist ja eingebettet in einer Erklärung, es gibt Apostel, es gibt Propheten, Hirten und Lehrer. Und so glaube ich, dass Paulus hier das Reden in Sprachen meint als eine Dienstgabe an die Gemeinde. Es gibt also Leute, die haben eine Aufgabe und auch eine Begabung vom Heiligen Geist, an die Gemeinde in Sprachen zu sprechen, als eine Dienstgabe an die Gemeinde. Was praktisch so aussieht, dass eine Person laut in Sprachen betet und die anderen sind still und hören zu. Und das ist etwas, was wir ja schon angefangen haben, in unseren Hausgruppen auch zu üben. Und was, wenn wir darin trainierter sind, wir auch in unseren Versammlungen mehr tun werden. Einer betet laut in Sprachen und die anderen sind leise und fahren ihre Antennen aus zum Heiligen Geist, ob der Heilige Geist eine Auslegung gibt. Und ich glaube, darauf beziehen sich auch die Verse im Kapitel 14, wo Paulus sagt, Wenn einer in Sprachen redet, dann soll das ausgelegt werden. Es geht also um eine Dienstgabe an die Gemeinde. Einer betet laut in Sprachen. Und wenn ich das jetzt hier tun würde, und das meinetwegen eine halbe Stunde, und es würde niemand auslegen, dann war das für mich zwar schön, aber im Großen und Ganzen würde uns das als Versammlung nichts nützen. Das ist, was im Kapitel 14 Paulus auch sagt. Wenn ich zu euch komme, rede ich lieber so und so viele Worte in der Sprache, die ihr versteht, als viel in Sprachen, weil es nichts nützt. Diese Bibelverse verstehe ich aber nicht als ein Argument, deshalb ist Sprachenreden sowieso Quatsch, weil Paulus sagt es ja auch. Hier diese Schriftstelle zeigt die Dienstgaben an die Gemeinde und darin eingebettet ist auch das Reden in Sprachen und das tun nicht alle. Und ich denke, er bezieht sich daraus in der praktischen Ausführung, weil stellt euch vor, so viele Leute, wie wir hier sind, wenn jeder alleine laut in Sprachen betet und wir das dann auslegen, stellt euch vor, wie lange die Versammlung ginge. Also das ist der Bereich des in Sprachen Redens, wo der Heilige Geist diesen Kanal wählt, um zur Gemeinde zu sprechen. Und da gehört immer die Auslegung dazu. Und wenn wir das zeitlich schaffen, kommen wir vielleicht noch zur Auslegung. Und das, denke ich, können wir unterscheiden davon, dass Paulus im Kapitel 14 sagt, ich möchte, dass er alle in Sprachen redet. Also Paulus ist nicht zwischen Kapitel 12 und 14 seine Meinung geändert, sondern er redet bei dem einen von einer Dienstgabe an die Gemeinde. Das ist ein Kanal, wie der Heilige Geist zur Gemeinde spricht. Und da fließt das ineinander über, Sprachen, Auslegung und Prophetie. Das kannst du dann gar nicht mal voneinander trennen, weil die Auslegung ist quasi Prophetie. Und meine persönliche Meinung, das kann ich jetzt im Wort Gottes nicht belegen, aber meine Meinung ist, dass das laute in Sprachen beten irgendwie geistlich eine Bahn frei macht, dass Prophetie leichter fließen kann. Das ist meine Meinung. Prophetie kommt einfach leichter in Gang. Ich stelle mir das so vor, dass wenn einer laut in Sprachen vorneweg betet, ist ein Stück wie wenn eine Planierraube den ganzen Schutt gerade macht und auf dieser geradenen Bahn kann dann leichter Prophetie fließen. Und das ist eine Gabe, die in der Versammlung stattfinden soll. Und Paulus sagt, Kapitel 14, könnt ihr alles nachlesen, das soll dann einer nach dem anderen tun. Zwei oder drei. Und dann soll das ausgelegt werden und die Gemeinde wird dann komplett erbaut. Und das unterscheidet Paulus klar zu dem, ich habe meine Zeit mit Gott, ich bin alleine mit Jesus und ich bete in meiner Zeit alleine in Sprachen. Wo ich dadurch erbaut werde, wo ich Offenbarung bekomme, wo ich den Plan für mein Leben bete, wo ich in Fürbitte bin für jemand anders, wo der Herr mir Offenbarung gibt über sich selbst, über mich in ihm, über Situationen. Das ist etwas anderes. Und dafür trifft zu, wie Paulus sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Das möchte der Herr gerne. Also so ist es kein Widerspruch und wir müssen die Summe des Wortes nehmen. Wir können nicht die eine Bibelstelle gegen die andere verwenden, sondern wir müssen alles zusammen sehen. Und so glaube ich, es werden nicht alle in Sprachen beten in der großen Versammlung, aber alle sollen in Sprachen beten, wenn sie ihre Zeit haben mit Gott. Und dann würde ich einfach ein paar konkrete Beispiele nehmen für die verschiedenen Arten von Sprachen. Ich glaube, dass es richtig und gut ist, dass eine Gemeinde miteinander in Sprachen singt. Und ich glaube nicht, dass das Miteinander Gott loben und alle zusammen singen in Sprachen ihre eigene Melodie, ihre eigenen Wörter vom Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass das zwingend eine Auslegung erfordert. Das können wir auch tun, ohne dass das unbedingt ausgelegt wird. Ich denke, dass man es auslegen kann, aber ich denke nicht, dass das unbedingt sein muss. Dann denke ich, dass wir in Fürbitte sein können für eine Person, ohne dass das ausgelegt wird. Und ich glaube auch, dass das Sprachenbeten eine hilfreiche Gabe ist, um satanische, feindliche, dämonische Attacken abzuwehren. Auch in Bezug auf Befreiung oder Befreiungsgebet glaube ich, dass dort auch Sprachengebet hilfreich ist und muss auch nicht ausgelegt werden. Aber wenn wir davon sprechen, es tut jemand in der Gemeinde, dann ist ja immer der Fokus von allen Gaben, das kommt auch ganz oft, dass es zur Erbauung aller geschieht. Und alle werden erbaut, indem es dann alle verstehen. Das heißt, in der Gemeinde, wenn einer einzeln betet, dann soll das ausgelegt werden. Und das haben wir ja schon begonnen, auch zu üben in unseren Hausgruppen. Und das ist sehr, sehr gut. Also nochmal die Schriftstelle 1. Korinther 14, 13. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also Paulus möchte, dass da eine Ausgewogenheit ist. Ich habe auch schon gehört, dass in Gemeinden dann gesagt wurde, wir wollen nur noch im Geist sein. Es gibt auch so eine Strömung, die gerade aus den USA kommt, dass wir nur noch im übernatürlichen Leben. Und das bedeutet auch, wir singen nur noch Lieder im Geist. Das heißt, jedes aufgeschriebene Lied ist schon Menschenwerk und ist Fleisch. Es gibt Gemeinden, die versuchen das. Und das wird natürlich komisch, wenn vielleicht mal kein Lied vom Geist kommt und man es dann versucht zu machen. Das wird dann ganz seltsam. Und Paulus sagt das deshalb extra. Ich will beten im Geist und ich bete mit meinem Verstand. Ich werde jetzt nicht anstelle des Sprachenbetens alles, was ich beten will, auch und auf dem Herzen habe, weglassen. Aber wir machen beides. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will Lob singen mit dem Verstand. Also nur für die Kritiker, die sagen, in Sprachen singen steht nirgendwo in der Bibel. Hier steht's, ich will Lob singen mit dem Geist, ich will Lob singen mit dem Verstand. Was nicht bedeutet, ich Lob singe mit dem Verstand, also sprich, ich lese den deutschen Text ab und singe den oder ich kann den auswendig, dass das geistlos wäre. Aber das ist ein Trick des Feindes, wo wir ja über die Jahre, wo wir Gemeinde sind, festgestellt haben, dass er das auch bei uns versucht hat, uns in so eine Übergeistlichkeit zu bringen. Wir machen das nur noch im Geist und jedes aufgeschriebene Lied lassen wir weg. Das sagt Paulus hier nicht. Dann haben wir noch die Aufforderung, ich denke, das ist uns sehr geläufig, 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also es ist ein Standardprogramm der Jünger in Korinth. Wenn wir zusammenkommen, wir haben eine Lehre, eine Auslegung, einen Psalm, eine Bibelstelle, die uns bewegt hat, oder eine Sprachenrede oder eine Auslegung. Ist einfach mit aufgezählt als das, ich sag's mal, Standardprogramm einer Hausgruppe. Und dann, wie ich schon sagte, wenn in jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und dann lege einer aus. Das heißt, wenn wir wissen, es ist kein Ausleger da, dann soll nicht einzeln laut alleine in Sprachen gebetet werden. Und dann steht, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Also wir können schon auch in der Gebetsgemeinschaft leise in Sprache reden, aber für sich und für Gott. Ja, ich hoffe, ich kann damit die Unklarheiten etwas beseitigen. Reden nur alle in Sprachen oder nicht? Ganz klar nach dem Wort. Ich denke, dass eine Taufe im Heiligen Geist erst vollständig ist, wenn eine Person in Sprachen redet. Und dass Paulus gesagt hat, ich will oder ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, dass wir alle diese Gabe haben zu unserer eigenen Erbauung und als ein Werkzeug, die Geheimnisse Gottes zu erforschen. Und wo Paulus sagt, reden etwa alle in Sprachen? Antwort wäre nein, es sind nicht alle dazu berufen oder es werden nicht alle in einer Versammlung in Sprachen reden können, die auch ausgelegt werden. Eigentlich ist es klar beschrieben. Ich weiß manchmal gar nicht, warum es da so viele Missverständnisse gibt. Auslegung der Zungen oder Sprachen. Also es ist schon interessant, dass Sprachen und Auslegungen im Gegensatz zu anderen Geistesgaben im Alten Testament nicht vorkommen. Also wir kennen aus dem Alten Testament Heilung, wir kennen Prophetie, Unterscheidung, aber wir kennen nicht Sprachen, Beten und Auslegen. Und ich denke, das hat seinen Grund darin, weil es eben zur Zeit des Alten Bundes keine Taufe im Heiligen Geist gab. Das war eben erstmals zu Pfingsten. Und diese wurde überhaupt nur möglich durch das Opfer von Jesus. Also wichtig in Bezug auf Auslegung ist, es geht hier nicht um eine wörtliche Übersetzung dessen, was in Sprachen gesagt wurde, sondern um eine Wiedergabe des Inhaltes oder Sinnes. Und ich denke, dass der Heilige Geist auf ganz unterschiedlichen Wegen Auslegung gibt. Also zum einen kann es so sein, dass man so einen ersten Satz hat und, weiß nicht, wer das von uns schon so erlebt hat, man muss diesen ersten Satz sagen, damit der nächste kommt. Wenn du den nicht sagst, kommt der nächste nicht. Also so geht mir das manchmal. Du musst den ersten Satz gesagt haben und irgendwie gefällt es dem Heiligen Geist, dass du das Risiko eingehst. Was passiert dann? Und dann kommt der nächste und der nächste. Also dass du wie so einen Satz hörst und der Heilige Geist will gerne, dass du das im Glauben sagst, um dann weitere Sachen zu geben. Andere Leute, denke ich, nehmen das so wahr, dass sie vor ihrem inneren Auge oder Vorstellungsvermögen wie sehen, dass jemand Worte oder Schrift schreibt. Ich denke, wieder andere bekommen Auslegungen, indem sie ein Bild bekommen oder eine bestimmte Situation, wie so ein Kurzfilm, an eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Bild erinnert werden. Und dass man das dann sagt oder auslegt. Ich denke, häufig oder am meisten ist es so, dass man einfach einen Eindruck hat oder Gedanken hat und diese in Worte fasst. Oder wieder andere, denke ich, die eine richtige Vision sehen. Also wie auch immer der Weg ist, über die wir eine Auslegung wahrnehmen und auch vor allem in der Phase, wo wir dabei sind, das zu lernen und zu üben, es kommt hier nicht auf die haargenauen Worte an. Wir müssen bei dem, was an Auslegung gesagt wird, irgendwie den Sinn oder das Wesen daraus erfassen. Und das hängt auch stark von unseren Persönlichkeiten ab, von unserer Prägung, unserer Bildung, wo wir uns bewegen. Und ich erinnere mich an eine Situation mal im Ältestentreffen, da haben wir in Sprachen gebetet und ausgelegt. Und dann hatte jemand irgendwie den Gedanke an Stärke und Kraft. Und ein anderer hatte sowas, dass Jesus unsere Burg ist und unsere Festung. Und das drückt dasselbe aus, aber es sind sehr verschiedene Wörter. Der eine kam über das Bild einer Burg und der andere hatte so die Worte Stärke und Sicherheit. Und so ist es also jetzt nicht ratsam, bei einer Auslegung von Sprachen sich jetzt an die Burg zu klammern und jeder, der was anderes hat wie eine Burg, ist falsch, sondern dass wir irgendwie das Wesen aus einer Auslegung heraus oder die Linie darin erfassen. Noch einmal, wenn wir damit am Anfang sind und da einfach noch viel auch mitkommt von uns, was aber überhaupt kein Problem ist. Das Ziel, wie auch aller anderen Gaben, ist die Erbauung der anderen oder der Erbauung aller, die eben in dem Moment zusammen sind. Das ist immer das Ziel. Die Gnadengaben des Heiligen Geistes, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, sind keine Orden für besondere Dienste im Reich Gottes. Oder irgendwie, dass man bestimmte Höhen erreicht hat. Die Gaben gibt der Heilige Geist jedem, der ihn darum bittet. Und sie sind uns gegeben als Werkzeug zur Erbauung. Das sagt auch 1. Korinther 14, 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. 1. Korinther 14, 13. Es ist also bibelkonform, es ist der Wille Gottes, dass wir, die wir in Sprachen beten, auch darum bitten sollen und können, dass wir es auslegen können. Also das ist nicht unverschämt dem Geist Gottes gegenüber. Oder manche Gläubige sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob der Herr mir auch die Gabe geben will. Ich weiß ja gar nicht, was der Herr da geplant hat. Also hier ist schon aufgeschrieben, was der Herr geplant hat. Wer in Sprachen betet, da soll es auch auslegen. Ganz kurzer, klarer Satz. Und das Auslegen trainieren wir in unseren persönlichen Gebetszeiten. Und dazu möchte ich neu ermuntern, auch wenn das wir hier nicht zum ersten Mal behandeln, möchte euch ermuntern, wo das vielleicht eingeschlafen ist, fangt damit wieder an. Betet in Sprachen und legt es selber aus. Wir brauchen geübte Ausleger. Wir brauchen diese Gabe einsetzen zu können in dem, was noch kommt. Das ist wirklich wichtig. Und es ist einfach der Platz, wo wir es ganz leicht üben können, weil außer wir und der Heilige Geist hört es niemand. Und wenn es verkehrt ist oder schräg oder komisch uns erscheint, dann haben wir niemanden damit gekränkt oder müssen uns nicht schämen. Wir sind mit Gott alleine und das ist der ultimative Platz, das zu üben. Also ganz einfach, dass wir ein paar Minuten in Sprachen beten, dann sind wir einfach still. Wir können ganz kurz beten, bitte Heiliger Geist, gib mir die Auslegung. Und wichtig ist, wenn wir was vom Geist empfangen, dann müssen wir mal einen Moment ruhig sein. Es ist überhaupt ein Geheimnis, wie man empfängt. Und eine ganz grundlegende Weisheit beim Thema Empfangen ist, ich tue nichts. Nicht wie ein Maschinengewehr weiterbeten, weder auf Deutsch noch in Sprachen. Wenn ich um eine Auslegung bitte, dann muss ich mal still sein. Und hören. Also so lauschen, Antenne ausfahren nach dem Geist Gottes. Und dann bekommt man Gedanken oder plötzlich eine Situation oder ein Bild oder eine Bibelstelle oder was auch immer. Ich tue es so, dass ich das auch laut vor mich hinspreche, auch das, was mir in Gedanken kommt. Und ich würde euch ermutigen, nicht zu schnell damit aufhören. Nicht nach dem ersten Satz still sein. Ich weiß, dass das angreifbar ist, aber ich sage das mal, beim Prophezeien muss man sich in einer gewissen Weise ein bisschen in Rage reden. Wisst ihr, was ich damit meine? Man muss Fahrt aufnehmen. Und weil es einfach ein Kanal ist, der vom Geist Gottes durch uns aus unserem Mund kommt, müssen wir dort irgendwie Fahrt aufnehmen und reden. Und beim Reden merkst du, wie das konkreter wird oder reiner. Also ähnlich, ganz früher, wo ich noch LKW-Führerschein gemacht habe, hatten die LKWs nicht solche schönen Servolenkungen wie heute. Und du konntest ein Lenkrad von einem LKW im Stand so gut wie nicht drehen. Also nicht mit zwei Händen und auch nicht mit beide Füße am Armaturenbrett abgestützt. Du konntest einen LKW nur lenken, wenn der gerollt ist. Und der Heilige Geist kann dich lenken, wenn du dich bewegst. Und wenn du alleine bist, also die Bäume wird es nicht stören, wenn du was Falsches prophezeist. Oder das Zimmer, in dem du dich befindest. Also nicht nach dem ersten Satz wieder büb. Weiter reden, Gedanken weiter reden. Und wenn nicht gleich was Neues kommt, kannst du das, was gekommen ist, noch mit anderen Worten beschreiben. Und du redest es vor dich hin, das Auto nimmt Fahrt auf, damit es leichter zu lenken geht. Und das können wir alleine sehr, sehr gut üben. Und es ist sehr, sehr ermutigend. Und ich war manchmal wirklich überrascht, was der Herr da redet. Das ist ein ganz wichtiger Kanal, wie wir das Reden Gottes hören. Also Auslegung ist eine Sache, die Übung erfordert. Und die erreichen wir, die Übung, in unseren persönlichen Zeiten mit Gott. Und dann natürlich auch in unserem Zusammensein in den Hausgruppen und letzten Endes auch hier. Und ich habe es schon jetzt vor kurzem mal in einer anderen Gemeinde gesagt, diese Anweisung, wenn in der Gemeinde in Sprachen laut gebetet wird, dann soll es auch ausgelegt werden, sollte uns nicht zu dem Schluss bringen, dann lassen wir es lieber weg, weil Ausleger haben wir ja eh keine, sondern es sollte uns animieren, dann lasst uns auslegen. Wenn das der Herr so will, dann lasst uns das tun. Und das wird sehr, sehr reich sein, was Gott da gibt. Meine Erfahrung ist, dass Gott irgendwie viel Wert darauf legt, immer wieder, nahezu täglich, als erstes mir zu sagen, dass er mich lieb hat und dass er bei mir ist und dass er für mich sorgt. Ich habe schon manchmal gedacht, oh, ich würde irgendwie mal eine richtige Auslegung hören wollen, wieso erzähle ich immer dasselbe? Ja, weiß ich, schön, du hast mich lieb, wunderbar, was kommt denn jetzt mal? Aber irgendwie scheint er darauf Wert zu legen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so auslegt, das ist immer so das Erste, was Gott sagt. Ne? Ganz häufig, dass er für uns ist und so weiter. Und wir, denke ich, müssen das hören von ihm. Ja, nun ist es mit dieser Gabe wie mit allen anderen auch. Natürlich zwingt Gott niemand etwas auf. Und auf die Frage, ja, muss ich in Sprachen beten? Nein, wir müssen das nicht. So wie das Wesen des Heiligen Geistes freundlich ist und höflich und eher leise, wenn wir sagen, ich will das nicht, mir ist das zu komisch, dann werden wir natürlich auch nicht in Sprachen beten. Vielleicht zum Schluss, auch für die Vollständigkeit, wie kann man denn das empfangen? Das erleben wir über die Jahre sehr, sehr häufig, dass viele Gläubige das sehen im Wort und dass sie sich das ganz sehr wünschen, auch in Sprachen zu beten. Und aus irgendeinem Grund, das über lange Zeit nicht geht oder nicht funktioniert. Und über die Jahre stellte ich fest, dass oft eine einfache Anleitung dazu fehlt. Dass man das Thema in so einem mystischen Nebel hat und keiner genau weiß und so weiter. Und dass man eben daraus sich viele, viele Gläubige da sehr, sehr schwer tun. Und wir durften ja auch schon vielen helfen, da durchzubrechen. Und das wird auch in der Zukunft noch so sein. Und wir sollen Leute sein, die anderen dabei helfen können. Also für die, die sagen, ich habe das auch auf dem Herzen, wenn ich auf jemanden treffe, der Jesus lieb hat und der das gerne will und der sagt, ich kann das aber nicht, dass du dieser Person helfen kannst. Und die Grundbedingung dafür, wenn wir einer Person helfen, die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen und schlussfolgernd daraus auch das Beten in Sprachen eben zu können oder zu bekommen, die Grundvoraussetzung ist, dass die Person von Neuem geboren ist. Also die Person muss ein Kind Gottes sein. Der Heilige Geist wird nicht in eine Person gegeben, die nicht von Neuem geboren ist. Das ist absolut unmöglich. Also das ist einfach, was du abfragen musst, wenn dir jemand sowas erzählt. Bist du ein Kind Gottes? Und die Antworten sind da recht verschieden. Die reichen von ja, bin ich, weiß ich, dann ist das gut, bis, naja, ich weiß auch nicht so genau. Und dann habt immer Paulus Apostelgeschichte 19 im Hinterkopf. Also du weißt nicht genau, ob du errettet bist, dann lass uns mal dort anfangen. Und dann ganz einfach zu Jesus gehen und sagen, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben und ich bitte dich, dass du mich jetzt errettest, dass ich jetzt von Neuem geboren werde. Also man kann da ganz einfach eine Person dazu anleiten, umzukehren von Schuld. Da muss nicht auch gleich eine ganze Lebensberäumung stattfinden in dem Moment, sondern man kann eine Person fragen, gibt es Sünden, die dir jetzt sofort einfallen, wo du sagst, die muss ich unbedingt bekennen. Und das ist, der Heilige Geist ist sehr präzise. Manche Leute sagen, ja genau, das. Oder nee, habe ich jetzt nicht. Also man muss da nicht erst 40 Seiten Fragebogen ausfüllen, ob die Oma aus der drittletzten Verwandtschaft vor 462 Jahren mal eine okkulte Handlung gemacht hat. Der Heilige Geist holt solche Sachen raus, aber wenn es darum geht, einer Person zu helfen, Schritte zu gehen, dann ist es gut, immer mit dem umzugehen, was der Heilige Geist in dem Moment klar macht. Was nicht klar ist, muss ich nicht suchen. Also helfe ich einer Person, zu Jesus zu kommen, von neuem geboren zu werden. Und dann, ja, wie empfängt man den Heiligen Geist? Man muss Durst haben, man darf ihm gegenüber nicht misstrauisch sein und man darf in seinem Herzen ihm gegenüber keine Argwohn, Misstrauen, Gedanken, ihm irgendwas Schlechtes zuzutrauen, sowas darf man nicht im Herzen haben. Nun ist es so, dass doch viele Gläubige aus bestimmten Gemeinderichtungen über Jahre voll Misstrauen gemacht wurden gegen den Geist Gottes und dass es Bücher gibt, wo ganz schlimme Dinge drin stehen und dass in bestimmten Gemeinderichtungen die Gläubigen alle eine Geschichte erzählen können, wo mal irgendwo irgendwer ganz was Komisches, Schlimmes gemacht hat und deshalb lassen wir das mit dem Heiligen Geist lieber alles sein. Wir glauben ja, dass wir noch alle haben, aber ansonsten reden wir nicht davon. Und wenn dieser Hintergrund da ist, da gibt es diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn wir irdischen Väter unseren Kindern gute Gaben geben und wenn die uns um einen Fisch bitten, dann geben wir denen keinen Skorpion. Dann wird der himmlische Vater umso mehr denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also diese Schriftstelle können wir dann verwenden als gerade Stellung, Richtigstellung, als Medizin, als Wirkstoff gegen das Misstrauen des Geistes Gottes. Und dass Leute, die gerne den Geist Gottes empfangen wollen, aber die so geprägt sind, da ist eine ganz starke Angst da, wenn ich mich jetzt wirklich öffne, vielleicht kommt da doch ein Dämon. Vielleicht kommt was Schlimmes. Und wenn man Jahre so gelehrt wurde, ist das keine Kleinigkeit. Und deshalb muss dort dieses Wort Gottes hin, weil da werden Skorpione genannt und Schlangen, genau. Und Skorpione und Schlangen sind ganz klar biblische Bilder für Dämonen. Und deshalb ist es so genau aufgeschrieben, wenn jemand den himmlischen Vater um etwas bittet, dann kommt kein Dämon. Und wir müssen Leuten helfen, an dem Punkt zu kommen, das zu glauben. Und es kann hilfreich sein, dass Leute das auch selber aussprechen und sagen, ich verabschiede mich von diesen Lehren und ich spreche aus, der Heilige Geist gibt mir keinen Dämon. Also wenn in dem Moment, wo jemand sich öffnet für den Geist Gottes, ein Dämon käme, wenn das möglich wäre, dann wäre Gott nicht Gott. Das würde bedeuten, jemand anders hat mehr Macht. Das würde die gesamte Schrift aus den Angeln heben. Also wenn wir jemand dabei helfen und wir erkennen, dass in solche Bücher gelesen wurden und ja, die Satanisten haben Augensprachengebet, ja, haben die, was interessiert es uns? Es gibt den Fleischer, der mit dem großen Messer hantiert, und es gibt die IS, die mit Messern Menschen enthauptet. Was interessiert uns, was die Satanisten können? Wir müssen uns doch interessieren, was kann Gott und der Heilige Geist und was sagt das Wort? Und diese Schriftstelle wirkt dort wirklich wie Antibiotika auf Bakterien. Wenn wir unseren himmlischen Vater bitten, dann gibt er uns den Heiligen Geist und nichts anderes. Da kommt kein Skorpion, da kommt keine Schlange, da kommt der Geist Gottes. Und dann, diejenigen, die ihn empfangen wollen, brauchen das nur einmal sagen. Herr Jesus, bitte gib mir deinen Heiligen Geist. Dieser Satz genügt. Also wer so ein bisschen religiös ist, ist immer geneigt, viele, viele Worte zu machen. Aber Jesus versteht das sofort. Und Jesus hat sich geopfert, damit sein Geist ausgegossen werden kann. Und er ist sowieso schon bereit, seinen Geist zu geben. Wir müssen ihn nicht mit einem langen Gebet davon überzeugen, weil das ist sein ureigenster Wille, seinen Geist auszugießen. Dafür ging er ans Kreuz, damit wir gereinigte Gefäße sein können, die er seinen Geist gibt. Und dann leiten wir die Person dazu an, dass sie einfach nichts tut. Einfach nur dastehen und nichts machen. Nicht beten, nicht anstrengen, dastehen, chillen, würden die jüngeren Leute sagen, und auf Gott konzentriert sein, weiter nichts. Und eine Hilfe vom Körperlichen her kann sein, dass man erklärt, dass der Heilige Geist wird so aufgenommen, wie man Wasser trinkt. Und es ist oft so, dass der Heilige Geist wirklich durch den Mund in Menschen kommt. Also, dass man sagt, du tust einfach, wie als würdest du trinken, ein Glas Wasser, den Heiligen Geist trinken. Aber sonst nichts tun. Nicht beten, nicht reden, nicht anstrengen. Nicht anstrengen. Wir Deutschen machen immer alles gerne mit Leistungen. Nicht anstrengen dabei. Und dann für diejenigen, die der Person helfen, ist das dann immer der Moment der Wahrheit. Was passiert jetzt? Und diesen Moment muss man immer wieder durchleben, obwohl wir das Wort Gottes haben und y-mal dabei waren. Wir können dann einfach nichts mehr tun, außer zu hoffen, dass der Heilige Geist kommt. Also das ist jedes Mal mit weichen Knien verbunden, zumindest bei mir, und warten, dass er das macht. Wir können der Person die Hände auflegen, Jesus bitten, dass er seinen Geist gibt, und dann warten wir, was er macht. Also da ist dann gar nicht mehr viel Aktion, es ist einfach nur warten, die Person trinkt und gut. Und dann kommt der Heilige Geist. Das ist alles. Und obwohl das sehr, sehr einfach klingt, habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass man das jeden Tag Land auf Land ab lehren müsste in Gemeinden, weil so viele Gläubige ohne Geistestaufe kämpfen. Und das ganze Thema Heiligung, das ganze Thema Leben, wie es ihm gefällt, ohne Heiligen Geist, ist unmöglich, ist absolut anstrengend und furchtbar. Das ganze Thema Freude und Frieden ist total unterbelichtet ohne Heiligen Geist. Und so können wir Leuten helfen. Und vielleicht als letzten Punkt, ich denke, es gibt ein paar Hindernisse, warum jemand nicht letzten Endes in Sprachen beten kann, auch wenn er es gerne möchte und sich von Geist Gottes öffnet. Ich denke, ein Hindernis, was ich schon nannte, ist, dass man der Person des Heiligen Geistes gegenüber misstrauisch ist oder ihr was Böses zutraut. Also das kann ein starkes Hindernis sein. Ich denke, ein weiteres Hindernis kann sein, dass das Beten in Sprachen nicht in Gang kommt, weil die Person nicht bereit ist, die Kontrolle über die Situation aufzugeben. Und es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich anfange, was zu reden, was sich für mich selber total komisch anhört und was, wo ich mich ein bisschen schäme, dass das vielleicht auch der andere hört, dann habe ich nicht mal die Kontrolle, was passiert. Und das Thema Kontrolle, denke ich, ist das Haupthindernis für Leute, die das in Sprachenbeten sich da schwer tun. Weil wir sind einfach von Kind auf an erzogen, die Situation zu kontrollieren, in der wir sind. Und wir fühlen uns ganz schnell unsicher und unbehaglich, wenn wir nicht die Kontrolle haben. Aber da das der Moment ist, wo du abhebst, als ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen bin, hat es unheimlich gekrabbelt in meinem Bauch, weil ich dachte, wenn jetzt was passiert, dann kracht's. Also jetzt ist die Bodenhaftung weg, jetzt wird's nur noch aufweh und das wird immer höher. Und dann weißt du, wenn ich ab jetzt springe, dann war's das schon. Du hast es einfach nicht unter Kontrolle. Entweder das Ding fliegt oder es fliegt nicht. Und also das Ding mit Kontrolle, glaube ich, kann ein Hindernis sein. Ich glaube, ein Hindernis kann sein, dass es in dem Leben der Person fortgesetzte Sünden gibt, die nicht wirklich bereinigt wurden. Oder diverse Abhängigkeiten. Also Sünden in Richtung von Abhängigkeit oder Sucht, in Richtung Alkohol, Zigaretten oder auch in Richtung Pornografie. Auch wenn das nicht wirklich bearbeitet ist und der Geist Gottes da rein konnte, dann kann das auch ein Hindernis sein, in Sprachen zu beten. Aber der Hauptpunkt, glaube ich, ist, die Kontrolle abzugeben. Aber ich glaube, dass genau das der Herr gerne möchte, weil er auch über dieses kleine Glied, wo die Bibel sagt, kein Mensch kann das bändigen, die Kontrolle übernehmen möchte. Wenn wir also jemandem helfen dabei und das funktioniert jetzt noch nicht so super, dann ist es wichtig, dass wir wissen, wir haben jetzt nicht irgendwie versagt, weil wir sind nicht die, die den Heiligen Geist verteilen, sondern Jesus tauft im Heiligen Geist. Also mir ist das immer sehr wichtig, auch wenn ich Leute dabei anleite, zu sagen, Jesus ist das, der macht das und der tauft dich im Heiligen Geist. Es kommt von ihm. Und dass wir die Leute trotzdem ermutigen, ich glaube, dass kein aufrichtiges Gebet, den Heiligen Geist zu empfangen, irgendwo leer verhallt. Ich glaube, dass das immer bei Jesus ankommt. Und mir selber ging es so, damals mit 16, wo ich das empfangen habe, dass ich mit dem Sprachenbeten mich Monate gequält habe, bis das wirklich eine Sprache war. Und das fand ich bemerkenswert, weil vor kurzem haben wir in einer Gemeinde gedient, wo mir jemand genau das erzählte, dass er sagt, na, ich habe jetzt ein Wort bekommen, aber das ist eigentlich ein Prophet aus der Bibel und das habe ich bestimmt erfunden. Und das war irgendwie cool, weil genau das habe ich damals erlebt mit 16. Da wurde auch mir die Hand aufgelegt und erklärt, Sprachenbeten ist super. Also Lehrer gab es darüber keine, nur dass das super ist. Und meine Frau konnte das schon oder damalige Freundin. Und da war ich auch ein bisschen im Zugzwang, da irgendwie mitzuhalten. Und naja, also ich wollte das auch, aber das hat mich natürlich zusätzlich motiviert, dass meine Freundin das konnte. Und ich hatte damals das Wort Malachi. Da dachte ich, ja toll, das ist der Prophet aus der Bibel, hast du wieder selber erfunden. Klasse. Und Gott sei Dank, also in dem Rahmen, wo ich das halt empfangen hatte, gab es da keine Möglichkeit, irgendwie danach mit jemandem zu sprechen. Aber Gott sei Dank war jemand in meinem Umfeld, der mir erklären konnte, wenn du das gekriegt hast, bete das. Ich sage, das ist doch total dumm, warum soll ich denn den Namen beten? Bete das, der Heilige Geist gibt dir mehr. Das habe ich bestimmt ein Vierteljahr gemacht. Das war ziemlich komisch. Er hat mir noch empfohlen, das zu singen, habe ich das Wort noch gesungen. Also ich verstehe jeden, der sich damit schwer tut. Und Männer, die sehr über den Verstand kommen, sehr viel Dinge durchdenken, schnell Dinge erfassen können, haben es da einfach in Zacken schwerer, sich da hineinfallen zu lassen, was zu sagen, was man nicht versteht. Aber es war so, wie mir die Person geraten hat. Und ich bin Gott heute dankbar, dass mir damals das jemand gesagt hat. Wenn mir das niemand erzählt hätte, hätte ich das nicht weiter gebetet. Und ja, war Versuch wert, war es halt nicht. Will mir der Herr eben nicht geben, na, kommen so fromme Begründungen, vielleicht war es nicht der Wille Gottes. Ja, und so So kannst du also ermutigen, auch wenn nur ein Wort kommt, das weiter zu beten. Manche haben nur so einfache Silben, was sich noch gar nicht wie eine Sprache anhört. Trotzdem darin weiterzugehen, das Auto fort aufnehmen lassen und der Heilige Geist gibt da mehr. Und im Bereich des Betens in Sprachen glaube ich, dass wir, der Herr gibt uns verschiedene Sprachen für verschiedene Bereiche. Und für die Trainierteren unter uns würde ich euch ermutigen, dass ihr darin tiefer wächst, die Bereiche sauberer zu trennen und zu wissen, wenn ich die Sprache bete, dann geht das in Richtung Kampf. Und dadurch kann der Heilige Geist eure Gebete auch besser lenken, dass ihr durch die Sprache, wo ihr erkennt, aha, jetzt bin ich in dem Bereich, der Geist Gottes will offensichtlich, es gibt irgendwas geistlich zu kämpfen auch oder im Gebet durchzusetzen. Und dann kommen während dem Beten manchmal konkrete Situationen, wo du dann auch in Deutsch geistlich Dinge kämpfst, gegen Finsternis betest und bestimmte Bibelstellen hineinbetest, dass sich Situationen ändern oder was auch immer. Und dann erkennst du in der Sprache, ach, das ist die Sprache, wo ich anbete. Und dann kannst du schon, während du in Sprachen betest, zu lauschen und kannst es dann auch mit deutscher Anbetung kombinieren. Und so gibt unsere Zeit mit Gott, Bruder, sehr, sehr spannend. Und sehr verschieden kann das sein. Ja, also ich möchte mit dem Vers abschließen aus 1. Korinther 14, 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Also das meint keine Wertung, Sprachengebet ist primitiv, Weissagung ist super, sondern das meint, der Weissagung oder Auslegung, die Gemeinde erbaut, ist das eben größer. Wenn 300 Mann erbaut werden, ist das besser wie nur einer. Aber auch der eine muss erbaut werden. Jesus, und so danke ich dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du versprochen hast, deinen Geist zu senden und dass du das getan hast. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ausgegossen bist und in unseren Herzen wohnst. Und wir danken dir, dass du eine Person bist, dass man dich erfahren kann, dass es nicht nur irgendein mystischer Nebel ist und dass du unser Lehrer bist, unser Beistand, unser Helfer und dass du so gute Gaben hast. Und ich danke dir, Jesus, für alles, was wir da schon lernen durften. Und ich danke dir auch für alles, was noch kommt. Und Heiliger Geist, wir wollen in den Gaben gut sein und wollen uns damit auskennen. Wir wollen reif werden. Wir wollen einfach alle Kanäle sein oder Werkzeuge, durch die du Erbauung bringst, durch die du redest, deine heilsamen, guten Worte. Und das bitte ich dich, dass du uns da voranbringst, jedem Einzelnen von uns, dass wir in die nächste Lektion gehen, ins nächste Level gehen, deine Gaben zu praktizieren und damit umzugehen. Und Heiliger Geist, wir freuen uns schon auf das, was du uns offenbarst. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Geheimnisse für uns aufbewahrt. Und Herr, wir wollen nicht gleichgültig sein und sagen, interessiert mich nicht, ich weiß schon alles. Herr, wir wollen dir sagen, wir brauchen die Offenbarungen und wir wollen das entdecken, was du für uns hast. Das ist uns wichtig, Jesus. So bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns alle dabei unterstützt, dass wir in unseren Gebetszeiten dich da erleben und dass wir hineinkommen, in Sprachen zu beten und die Sprachen auszulegen. Heiliger Geist, wir freuen uns auf das, was du bereithältst. Danke, Herr, dass du in Paulus da so klare Worte gegeben hast, so praktische Anweisungen. Danke, dass dein Wort darüber so einfach und klar ist. Ich ehre dich über die Vollkommenheit deines Wortes, Jesus. Amen.